Also dieses Spiel gestern Abend hat mich wahrscheinlich 10 Jahre altern lassen. 2:1 Deutschland gegen Spanien, leider 1:2 ist es ausgegangen. Ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe, während bei mir zu Hause der Fernseher lief. Ich habe geputzt, ich habe gekocht, ich habe alles Mögliche getan, weil ich die Spannung nicht ausgehalten habe. Arno Orzesek, unser Kollege, der ja die Spiele wenigstens der deutschen Fußballnationalmannschaft für uns begleitet bei dieser Europameisterschaft, der ist jetzt im Studio. Hallo Arno, grüß dich. Und ich wette, du warst wieder draußen und hast an einem bestimmten Ort geguckt und ich glaube, ich weiß sogar an welchem, in der Diefenbachstraße, richtig?
Genau so ist es gewesen. Da waren nämlich Hunderte, ich glaube sogar nach einer Zählung vielleicht 1000 Leute oder mehr vor einem Späti. Das war das größte Späti Public Viewing seit 2006, inklusive 2006, das ich jemals gesehen habe. Und am Anfang, da war gar nicht zu hören, denn die spanische Hymne hat keinen Text. Also haben die wenigen Spanier, ich stand neben einigen, nicht mitgesungen. Und die Deutschen haben die deutsche Hymne auch nicht mitgesungen. Kreuzberg halt, ich denke, Markus Söder würde sagen, linksgrün versifftes Milieu und unpatriotisches Gesocks. Und dann, Spiel ging los, Kroos fiel durch zwei grobe Fouls auf. Und das war die spanische Gruppe, neben der ich stand, und sie hatte insofern recht, als dass Kroos zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch schon hätte vom Platz fliegen können. Spanien war erst besser, dann kämpften sich die Nagelsmänner ins Spiel. Die erste Halbzeit war eher zäh nach der Pause, dann allerdings fiel das Tor für Spanien und danach kam das Spiel so langsam auf eine Höhe, da würde ich schon sagen, das hatte Klassiker-Niveau. Und weil eben Deutschland zurücklag, wurde die Menge von einer Stimmung ergriffen und dann gab es diese Gesänge. Naja, und dann hat Florian Wirtz ja in der 89. Minute tatsächlich das Tor geschossen und dann brach Kreuzberger Ekstase aus.
Und da hätte ich fast einen Herzkasper gehabt.
Ja, dann die Verlängerung. Beide Seiten hatten Chancen. Deutschland war etwas besser, denke ich mal, so 1,3:1 sozusagen. Dann in der 119. Minute das Tor von Mikel Merino. Und das war es dann aus der Traum. Eine irgendwie übersichtliche Enttäuschung machte sich dort unter den Leuten breit, denn in Kreuzberg hat man auch noch was anderes zu tun als Fußball.
Ja. Ich bin da übrigens, fiel mir jetzt gerade ein, als du das erzählt hast, irgendwann letzte Woche, während die Vorrunde lief, auch da lang gegangen, Diefenbachstraße, bei diesem Kiosk und habe das erst gar nicht verstanden, was diese vielen 100 Menschen da alles wollen. Und ich habe mich gefragt, was machen eigentlich die Nachbarn? Also wie reagieren die denn auf diese Veranstaltung da vom Späti?
Also wenn die Nacht nicht ausgebrochen wäre, dann hätte ich eine investigative Recherche angestellt, hätte auch gerne mal den Kioskbesitzer gefragt, wer das alles auf die Reihe gebracht hat. Denn von diesen Hunderten oder Tausend, die da standen, waren ja mindestens auch 100 oder 1000 betroffen in dieser Straße. Aber keiner hat die Polizei gerufen. Der Späti hatte übrigens so richtige Beamer-Geigen geradezu aufgestellt. Das scheint also alles sehr professionell im Vorfeld gelaufen zu sein. Und ich weiß, dass auch schon zu anderen Spielen, du erwähntest, dort mächtig viel los war. Aber auf den Balkonen dieser ja in der Tat allerfeinsten und zumindest äußerlich bestrenovierten Gründerzeithäuser, da waren entweder gar keine Leute oder da standen Leute und haben so ein bisschen herabgesegnet. Einer mit seinem Kind auf dem Arm, das dann so wie damals Michael Jackson vom Balkon gegrüßt hat. Und als dann die Abendsonne durch die Blätter dieser großen alten Bäume dort erschien, da war es doch so ein bisschen wie eine Utopie. Es war so, wie es sein sollte. Friede, Freude, Nachbarschaft. Junge Mädchen tanzten so riskant auf einem Container. Überhaupt war die ganze Veranstaltung überhaupt nicht männlich dominiert. Ich habe nur als Autofahrer die Autos, die mitten in der Menge standen, bedauert. Denn in der Kehle zwischen Motorhaube und Scheibe, da sammelten sich dann die Flaschen wie eine zweite Schicht.
Okay, kommen wir mal wieder zurück zum Fußballspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ja einige Umstellungen vorgenommen. War das denn jetzt eine gute Idee?
Nein, das war keine gute Idee. Also Can und Sané kamen für Andrich und Wirtz zunächst einmal, und zwar offenbar mit dem Hintergedanken, damit das deutsche Spiel in die Tiefe durch die eigene Schnelligkeit ein bisschen zu verbessern und dem spanischen Spiel in die Tiefe etwas entgegenzusetzen. Das hat aber nicht geklappt. Can war ersichtlich nicht der eingespielte Nebenmann von Kroos. Vielleicht haben die Fouls auch damit zu tun, dass Andrich nicht dazwischen gegangen ist, der ja eigentlich dafür da ist. Sané kam kaum zum Zug, also folgerichtet hat Nagelsmann in der Pause dann das Ganze wieder zurückgenommen. Es kamen dann eben Wirtz und Andrich, was insgesamt erfolgreich war, denn nach dem spanischen Führungstreffer, da kam Deutschland dann ja richtig ins Spiel, war vielleicht die bessere Mannschaft. Am unglücklichsten dürfte insgesamt Kai Havertz gewesen sein, der mehrere Chancen ausgelassen hat, ansonsten allerdings gewohnt klug spielte. Und dann kam Füllkrug, da plötzlich gab es eine deutsche Doppelspitze, gibt es auch nicht immer. Er traf den Pfosten und aufs Ganze gesehen, musste also Nagelsmann nachsteuern. Das hat er sehr gut gemacht und die Niederlage, die gehört zu der schmerzhaften Kategorie, sehr unglücklich.
Ja, okay. Ja, nun sind sie draußen, die Deutschen, ne? Die Fußballnationalmannschaft ist im Viertelfinale raus. Ist die gesamte Europameisterschaft damit automatisch ein totaler Misserfolg?
Also auf dem Papier ist ein Viertelfinal aus bei einer Heim-EM auf jeden Fall ein Misserfolg, zumal die Nagelsmänner ja wieder wer sind, wie man gesehen hat. Aber Deutschland, Spanien war ab der zweiten Halbzeit das beste Spiel dieser EM und Cucurellas Handspiel nach Musialas Schuss, der hätte in den meisten Fällen zu einem Handelfmeter geführt. Ich habe kurz nach dem Schluss in meine WhatsApp-Gruppe gepostet, so kann man mal ausscheiden. Das war natürlich auch der Versuch, die Enttäuschung durch generöse Gefasstheit zu verdrängen. Aber wenn Spanien derzeit das Maß aller Dinge ist, so heißt es ja in der Fußballwelt, dann ist Deutschland auch mit Spanien gewissermaßen das Maß, nur eben ausgeschieden, aber auf Augenhöhe. Die Depression der letzten Turniere ist vorbei. Dieses Turnier hat Spaß gemacht. Deutschland war nah dran an der Titelreife. Das Problem ist, um tatsächlich den Titel zu holen, muss man eine solche Lage eigentlich ausnutzen. Und das hat nicht geklappt. Nicht wegen spielender Klasse, sondern ich würde sagen, gestern wegen spielendem Fehlglück.
Ja, ganz kurz zum Schluss.
Wegen fehlendem Spielglück.
Fehlendem Spielglück. Du, ganz kurz, ich kann mich gut erinnern, du hattest hier gesagt, dass der Sieger dieses Spiels, Deutschland gegen Spanien, auch automatisch dein Top-Favorit für die gesamte Europameisterschaft ist. Ist das jetzt so?
Das sehe ich in der Tat so. Portugal bzw. Frankreich im Sieg gegen Portugal danach hat mal wieder diesen zynischen Ergebnisfußball gezeigt, der natürlich gefährlich ist, weil Frankreich es immer schafft, damit sehr, sehr weit zu kommen. Es bleibt die Frage, ob England sein 1,5 Milliarden Spielermaterial noch einmal richtig an den Start bringt. Darüber hinaus natürlich dann Schweiz, Holland und die Türkei. Geht es nach der Beflaggung in Kreuzberg und Neukölln, ist die Türkei der Favorit. Ich denke mal, auf dem Platz sind sie es nicht. Ich bleibe bei Spanien.
Okay, danke für die klaren Worte. Arno Orzesek hat das Spiel gestern Spanien gegen Deutschland nochmal zusammengefasst. 1:2 ist es ausgegangen und danach gab es sicherlich bei vielen, vielen, vielen deutschen Fans Tränen.